das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Susanne Stichler und Romy Hiller.
Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Hallo und guten Abend auch von mir.
In Dänemark geht, was bei uns undenkbar ist. Der oder die Ministerpräsidentin darf den Wahltermin selbst aussuchen. Einzig allein, alle 4 Jahre muss das Folketing, das Parlament, gewählt werden. Und so hat Mette Frederiksen diesmal die Wahl ein paar Monate vorgezogen. Vermutlich auch, weil Anfang des Jahres ihre Beliebtheitswerte hochgingen. Vor allem wegen ihrer klaren Position gegen US-Präsident Trump im Kampf um Grönland. Und jetzt, gut 2 Stunden, nachdem heute Abend die meisten Wahllokale geschlossen haben, sieht es so aus, als sei ihre Partei, die Sozialdemokraten, erneut stärkste Kraft geworden, allerdings mit einem wohl historisch schlechten Ergebnis. Christian Blenker über einen kurzen Wahlkampf und erste Ergebnisse.
Als die erste Prognose um 20 Uhr kommt, ist klar, für die Sozialdemokraten in Dänemark wird es das schlechteste Ergebnis seit Jahrzehnten. Die Wahlnacht noch lang und doch schon erste Katerstimmung. Es ist noch zu früh, jetzt irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Wir müssen die Auszählung abwarten, aber ich hoffe, dass sich noch eine stabile Mehrheit für eine Regierung findet. Dass es um die Wurst gehen würde, wusste auch er. Lars Løkke Rasmussen holt mit seinen Moderaten im Schlussspurt noch ordentlich auf und verliert als einzige Regierungspartei nur leicht. Die Däninnen und Dänen wählen wohl wieder 12 Parteien ins Parlament. Viele entscheiden sich erst auf den allerletzten Metern. Unsere Lebensqualität steht für mich im Mittelpunkt. Ich habe kleine Kinder. Der Kinder- und Jugendbereich, aber auch die Altenpflege, das sind für mich die wichtigen Themen. Für mich ist das die Wirtschaft. Sie ist sehr wichtig. Sie hält alles zusammen und ist die Grundlage für politische Entscheidungen. Wenn sie nicht läuft, können wir uns Diskussionen über Werte sparen. Die Sozialdemokratin Mette Frederiksen hatte die Wahl für viele überraschend früh angesetzt, wohl auch, um einen günstigen Moment zu nutzen. In der Grönlandkrise hatte sie Trump die Stirn geboten, das kam gut an, bei der Wahl aber spielte es für die Menschen kaum eine Rolle. In einer letzten Fernsehdebatte setzte sie deshalb auf ein Thema, mit dem sie schon oft Wähler überzeugen konnte, eine strikte Migrationspolitik. Ich glaube, bei der Wahl wird es eine sehr, sehr große Mehrheit der Dänen für mich und andere hier mit der Forderung nach einer strikten Einwanderungspolitik geben. Doch die alten Mittel helfen den Sozialdemokraten nicht mehr. Selbst mit der Forderung nach einer Vermögensteuer, einer Grundschulreform oder mehr Tierwohl in der Schweinehaltung kann sie nicht punkten. Ob die Gegenseite das ausnutzen kann, noch unklar. Alex van Opslagh von den Liberalen gehört zwar zu den Wahlgewinnern des Abends, braucht aber viele Unterstützer. Deshalb kann wahrscheinlich er entscheiden, wer die nächste Regierung anführt, denn Løkke Rasmussen steht mit seinen Moderaten zwischen den Blöcken. Er wird abwarten und schauen, ob es klug wäre, eine Regierung der Mitte zu bilden oder ob er sich einem roten Block um Mette Frederiksen anschließt. Es wäre ihre 3. Amtszeit. Dafür braucht sie aber viele Partner und Kompromisse. Dänemark steht eine komplizierte Regierungsbildung bevor.
Ja, und fragen wir jetzt nach bei Arne Bartram in Kopenhagen. Wie ist der aktuelle Stand der Auszählung?
Es sieht so aus, als könnte das tatsächlich eine sehr lange und sehr spannende Nacht werden. Ich gucke gerade mal, knapp 67% der Stimmen sind bisher ausgezählt. Und das ist im Moment wirklich genau das Kopf-an-Kopf-Rennen, was erwartet wurde. Der linke Parteienblock und der rechte Parteienblock liegen quasi gleich auf. Und das wird am Ende wohl entscheidend werden, zu welchem Block bzw. zu welcher Regierung sich der ehemalige Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen mit seiner Mitte-moderaten Partei entscheidet.
Um das nochmal genauer zu verstehen, 12 Parteien sind ja im Rennen. Wie schwierig wird da die Regierungsbildung?
Das könnte wirklich sehr, sehr schwierig werden, weil sich da komplett unterschiedliche Parteien gegenüberstehen. Es gibt die einen, vor allem die Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, die sehr gerne eine Koalition der Mitte, wie sie bis jetzt führt, weitermachen würde. Es gibt aber natürlich gerade von der linken Seite eine Partei, die auch stark dazu gewonnen hat, die gerne eine eher linke Regierung bilden würde. Also das wird schon ziemlich schwierig, da alle Interessen irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und es wird davon abhängen, tatsächlich am Ende, wie die genaue Verteilung der Sitze ablaufen wird. Das wird eine sehr, sehr knappe Kiste. Und am Ende könnte es sogar sein, dass vielleicht sogar noch die Abgeordneten, die aus Grönland und den Färöerinseln hierher entsendet werden, den Ausschlag geben. Und es wirklich auf jede einzelne Stimme hier ankommt, damit Dänemark weiter eine stabile Regierung bekommen kann.
Also wird noch ein langer Abend. Danke, Arne Bartram nach Kopenhagen. In einer Welt, in der Nachrichten von Kriegen und Konflikten die Schlagzeilen wirklich bestimmen, rücken manche Verbündete noch enger zusammen. In Canberra unterzeichneten heute EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Australiens Premierminister Anthony Albanese ein umfassendes Handelsabkommen. Für die Länder der EU liegt Australien in der Liste der wichtigsten Handelspartner bislang eher im Mittelfeld. Ein Vertrag zwischen beiden war vor 3 Jahren noch gescheitert. Der Grund damals: Unstimmigkeiten darüber, wie viel Fleisch aus Australien importiert werden darf. Nun hat man sich nicht nur über den Fleischimport geeinigt, die meisten Zölle fallen weg und für Europa und vor allem für Deutschland mit seiner Autoindustrie geht es auch um den einfachen Zugang zu wertvollen Rohstoffen wie Lithium. Und da gibt es bereits vielversprechende Kooperationen mit den Australiern, wie Martin Rottach und Annika Jahn aus dem Südwesten Deutschlands berichtet.
Auch wenn es fast so aussieht, hier im Oberrheingraben bei Landau wird nicht nach Öl gesucht. Das australische Unternehmen Vulcan Energy bohrt über 3000 Meter tief nach Thermalwasser.
Thermalwasser ist heißes Wasser, salziges Wasser und mit Lithium gefülltes Wasser. Dieses Thermalwasser fördern wir nach oben, reduzieren die Temperatur
und filtern dann das Lithium heraus, das derzeit wohl begehrteste Leichtmetall, unter anderem dringend benötigt für E-Auto-Batterien. Vulcan Energy will mit australischer Expertise in Deutschland ab 2028 jährlich genug Lithium für rund 500.000 Elektroautos produzieren.
Wir werden unabhängig von dem Weltmarkt. Wir können hier für Europa Lithium gewinnen und Energie erzeugen. Und das ist eine Einmaligkeit. Und diese Möglichkeit wollen wir hier im Oberrheingraben nutzen.
Derzeit kommen große Teile des weltweit benötigten Lithiums aus Australien, aber nicht nur. Eisenerze und sogenannte seltene Erden ebenfalls. Mit dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Australien sollen nun Abhängigkeiten auch bei diesen dringend benötigten Rohstoffen, vor allem von China, verringert werden.
Heute erzählen wir einer Welt, die sich tiefgreifend verändert, eine wichtige Geschichte. Es ist eine Geschichte davon, wie wir im Inland Stärke aufbauen und im Ausland durch ein verlässliches Netzwerk von Abkommen, die wir respektieren und einhalten, für Diversifizierung sorgen.
Also Abhängigkeiten auf mehrere Schultern verteilen. Australien spielt bisher als Handelspartner eine eher kleine Rolle für die EU mit Exporten von jährlich 36,9 Milliarden Euro. Zum Vergleich, die Exporte in die USA liegen bei 554 Milliarden Euro. In der EU könnten durch das Abkommen folgende Branchen profitieren: Autoindustrie, Maschinenbau und Chemie. Australien hofft auf mehr Absatz unter anderem von Rohstoffen, Rindfleisch und Wein. In Deutschland setzen vor allem die Autobauer große Hoffnungen in das Freihandelsabkommen. Zum einen, um sich unabhängig im weltweiten Ringen um seltene Rohstoffe zu machen. Und zweitens:
Die deutsche Autoindustrie fabriziert gerade auch hier in Deutschland viele Elektromodelle. Da gibt es ein starker Absatzmarkt. Australien ist interessant, hat viele Verbraucherinnen und Verbraucher, die diesem Thema offen gegenüber sind. Da wollen wir gerne unsere Produkte anbieten. Und die Zollsenkung ist da jetzt ein wichtiges Signal.
Hier im Oberrheingraben müssen sie noch etwa 400 Meter zur nächsten Thermalwasserblase bohren. Meter um Meter in Richtung Rohstoffunabhängigkeit. Im Kleinen machen sie damit das, was das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Australien im Großen bringen soll.
Fragen wir nach bei Tina Hassel in Brüssel. Tina, wie politisch bedeutend ist dieses Abkommen zwischen der EU und Australien?
Na sehr, Susanne, es geht um mehr als nur den Abbau von Zöllen. Es geht um handfeste geopolitische Interessen. In Zeiten, in denen der US-Präsident immer wieder mit der Zollkeule droht, will die EU das politische Signal senden, dass sie ein verlässlicher Partner ist und gegen Protektionismus und Alleingänge einsteht. Und deshalb schließt die EU in hoher Schlagzahl gerade neue Handelsabkommen.
Das Thema Rindfleisch war ja erneut ein großer Knackpunkt. Könnte das Abkommen, ähnlich wie das Mercosur-Abkommen, noch im EU-Parlament in Frage gestellt werden, scheitern?
Nein, diesmal glaube ich das nicht. Zum einen hat die EU strikte Schutzklauseln rein verhandelt. Es gibt Obergrenzen für die zollfreie Einfuhr und die sind beim Rindfleisch ganz besonders streng. Insgesamt dürfen maximal 30.600 Tonnen zollfrei in die EU geliefert werden. Das entspricht gerade mal rund 0,5% des Rindfleischkonsums in Europa. Aber auch bei den Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards dürfte es weniger Streit geben als zuletzt bei Mercosur, denn Australien hat teilweise sogar strengere Vorgaben als die EU. Deshalb glaube ich nicht, dass das Abkommen noch mal im EP aufgehalten wird.
Die Vereinbarung zwischen der EU und Australien hat auch eine sicherheitspolitische Komponente. Wie sieht die denn aus?
Ja, zum einen will man sich gemeinsam stärker gegen Cyberattacken und hybride Angriffe schützen. Zum anderen soll die Rüstungsindustrie stärker zusammenarbeiten. Da erhofft sich Australien vielleicht auch von den europäischen Geldern aus dem SAFE-Programm zu profitieren, einem 150-Milliarden-Topf für Kredite für Rüstungsprojekte. Und Kaja Kallas, die Außenbeauftragte, hat ja zusätzlich noch eine Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaftsabkommen mit Australien unterzeichnet. Und da geht es um gemeinsame Marinemissionen zur Durchsetzung der freien Schifffahrt. Gerade das ist ja jetzt ein ganz wichtiges Thema. Gemeinsam will man auch die maritime Infrastruktur im Indopazifik besser schützen. Und da passt es gut, dass Verteidigungsminister Pistorius, der eh gerade in der Region ist, auch jetzt weiter nach Australien reisen will.
Tina Hasse, vielen Dank nach Brüssel.
Gern.
Der amerikanische Präsident fand heute erneut mächtige Worte zum Iran. Er sprach von einem Regimewechsel im Land und davon, dass es bald einen Deal geben würde. Wer dabei mit wem redet, darüber gab es keine Informationen. Im Libanon will Israel gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz weiter durchgreifen. Verteidigungsminister Katz kündigte an, Teile des Landes zu besetzen, bis die Gefahr durch die Hisbollah beseitigt sei. Das betrifft das hier schraffierte Gebiet südlich des Flusses Litani bis zur nördlichen Grenze Israels. Einige Brücken und Verbindungen über diesen Fluss sind mittlerweile von Israel gesprengt worden. Über die Lage dort berichtet Simon Rietsche.
Brücken, die kaputt sind, Wege, die im Nichts enden. Im Libanon traurige Realität. Abgerissene Straßen als Symbol eines Krieges, der für Sicherheit sorgen soll, aber auch jede Menge Zerstörung zurücklässt. Zerstörung und Verzweiflung. Wie hier in der Stadt Beshamun, nahe Beirut, nach einem israelischen Angriff auf ein Apartmentgebäude. Wir sind erschöpft. Wir wollen keinen Krieg mehr. Ich will, dass meine Kinder in Frieden leben und aufwachsen. Wir sind müde. Habt Erbarmen mit uns. Es ist genug. Unsere Nerven sind am Ende. Beirut heute Morgen. Diese Bilder lassen erahnen, wie massiv die Angriffe der vergangenen Nacht gewesen sind. Attacken der israelischen Luftwaffe auf die südlichen Vororte der libanesischen Hauptstadt, wo Israel laut eigenen Angaben Ziele der pro-iranischen Hisbollah-Miliz ins Visier nimmt. Die Aufräumarbeiten äußerst mühsam. Wir versuchen, die Straßen und die Verbindung zur nächsten Schnellstraße zu räumen nach diesem israelischen Angriff. Wie man sehen kann, machen unsere Bulldozer die Wege frei, damit die Menschen wieder durchkommen. Besonders schwere Gefechte weiter im Süden des Libanon in der Nähe der Grenze. Die Hisbollah beschießt den Norden Israels. Israels Armee rückt am Boden weiter in den Libanon vor. Diese Aufnahmen veröffentlicht heute das israelische Militär. Das Ziel, eine sogenannte Sicherheitszone im Süden des Libanon zu schaffen, bis hinauf zum Fluss Litani. Brücken, die man nicht zerstöre, werde man kontrollieren, erklärt heute Israels Verteidigungsminister Katz. Andere Stimmen der israelischen Regierung gingen zuletzt aber sogar noch weiter. Unsere aktuelle Kampagne im Libanon muss mit einer grundlegenden Veränderung der Lage enden. Über die Niederlage der Terrororganisation Hisbollah hinaus muss der Litani-Fluss unsere neue Grenze zum Staat Libanon werden. So wie die gelbe Linie im Gazastreifen und wie die Barriere am Berg Hermon in Syrien. Diese Vision einer Grenzverschiebung, sie macht vielen Menschen im Libanon große Angst. Mehr als 1,1 Millionen sind inzwischen aus den angegriffenen Gebieten vertrieben worden, meldet die libanesische Regierung. Es gibt viel zu wenig Hilfe für all die Bedürftigen. Familien hausen auf der Straße oder in Notunterkünften. Sie haben ihr Zuhause verlassen mit nichts, oft nur der Kleidung, die sie am Leibe tragen. Sie brauchen Nahrung, etwas zum Anziehen. Die Kinder müssen zur Schule gehen. Sie haben keinen Internetzugang, um online zu lernen. Ob und wenn ja, wann sie in ihre Heimatdörfer und Städte im Süden zurückkehren können, unklar. Ein Ende des Krieges im Libanon vorerst weiter nicht in Sicht. Und bis hier eines Tages neue Brücken gebaut werden, dürfte es dauern.
Ordnen wir das ein mit Björn Dahke in Tel Aviv. Den Südlibanon zur Sicherheitszone zu erklären, zu besetzen. Wie weit wird Israel im Libanon noch gehen?
Schwer zu sagen, aber es sieht nicht nach einem schnellen, kurzfristigen Einsatz der israelischen Armee im Süden des Libanon aus. Ganz im Gegenteil. Sie hat ja damit begonnen, Infrastruktur zu zerstören, wie zum Beispiel Brücken, die die Hisbollah nutzen könnte, aber natürlich auch die Zivilbevölkerung. Sie hat begonnen, die israelische Armee Häuser abzureißen in Grenznähe. Das macht man ja nicht für einen kurzfristigen Einsatz. Also es sieht aus, als ob die israelische Armee sich etwas länger dort im Süden festsetzen wird. So lange, so sagt es zum Beispiel auch Verteidigungsminister Katz, bis von dort Israel nicht mehr angegriffen werden kann. Und das ist nach wie vor der Fall. Heute Dutzende Raketen und auch Drohnen auf den Norden Israels abgeschossen. Und solange das noch so ist, wird auch die israelische Armee ganz sicher noch dort bleiben.
Blicken wir noch auf die Entwicklungen im Krieg gegen den Iran. Da ist von Gesprächen zwischen den USA und Iran die Rede. Wie wird das in Israel gesehen?
Skeptisch. Generell wird ja internationale Diplomatie, Abkommen, Vereinbarungen, das ist hier nicht die Priorität der Politik, auch nicht in der öffentlichen Diskussion. Wenn ich hier mit Menschen auf den Straßen spreche, da kommt immer sehr viel Zustimmung für das Vorgehen der israelischen Regierung, militärische Stärke einzusetzen gegen den Iran, um die Gefahr durch Raketen, durch das Atomprogramm zu minimieren. Zwar hat Netanyahu, der israelische Ministerpräsident, gestern in einer kurzen Fernsehansprache diese Chance auf ein Abkommen erwähnt und einen Sturz des iranischen Regimes nicht mehr erwähnt, was so ein bisschen Kompromissbereitschaft andeutet. Aber er hat auch deutlich gemacht, die israelischen Angriffe gehen weiter, bis ein Abkommen gefunden wird, das Israels Sicherheit garantiert. Und das ist ja überhaupt noch nicht absehbar.
Danke für diese Einschätzungen, Björn Dahke nach Tel Aviv.
Gerne.
Mal ganz ehrlich, würden Sie das wollen oder gar aushalten, 3 Wochen ohne das Smartphone zu leben? Nicht mal schnell den Weg googeln, keine Nachrichten verschicken, keine Fotos machen oder kurz mal Geld überweisen. Was haben wir uns in den vergangenen rund 15 Jahren an diese fast alles Könner gewöhnt? Nun haben 60 Schüler und Schülerinnen aus Berlin-Köpenick aufgeschrieben, was sich in ihrem Leben verändert hat, und zwar, als sie sich entschlossen, offline zu gehen. Jetzt ist das Experiment beendet. Über die Erkenntnisse Jacqueline Pivon.
3, 2, 1.
Ja! Ein Knopfdruck und sie sind wieder online.
Bis zum Abend.
Cool.
Bei Hanna aus der 7. ist die Freude groß. 3 Wochen lang war der Bildschirm schwarz. Kein Social Media, kein WhatsApp. Weder in der Schule noch in der Freizeit. Und was haben sie verpasst?
Ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass ich irgendwie so über 100 Nachrichten habe. Aber tatsächlich habe ich ganz wenig Glück.
Ich habe von meiner Freundin 1977 Nachrichten bekommen. Und in Gruppen auch über 100.
Rund 70 Schüler der Evangelischen Schule Berlin-Köpenick haben freiwillig an dem Handy-Experiment teilgenommen. Die Jugendlichen verschiedener Altersstufen wollten bewusst auf ihr Handy verzichten und erfahren, was es mit ihnen macht, wenn sie nicht in jeder freien Minute aufs Handy schauen.
Die 3 Wochen war ich sehr viel gechillter, haben meine Eltern auch gesagt. Und ich habe auch mehr Zeit mit meiner Familie und mit meinen Brüdern verbracht.
Eine Woche zuvor. Die 7. Klasse zieht im Unterricht eine erste Bilanz. Schon vor dem Experiment hatte die Schule klare Regeln zur Handynutzung. Die Klassen 5 bis 10 dürfen während der Schulzeit das Handy nicht benutzen. Doch der Verzicht auch in der Freizeit ist für viele nicht einfach.
Ich merke sehr viel, dass ich mein Handy eigentlich im Alltag brauche und es mir echt ganz schön fehlt. Sehr oft auch aus Langeweile, weil wenn ich irgendwo rumstehe, warte, auf die Bahn zum Beispiel oder auf Bus etc., ist es halt so, dass ich dann halt keine Idee habe, was ich stattdessen tun sollte.
Was die Jugendlichen erleben, bestätigt sich auch in einer aktuellen Studie im Auftrag der DAK. Eine wachsende Zahl von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ist suchtgefährdet oder bereits süchtig.
Das, was sehr alarmierend ist, ist, dass seit 2019, also vor der Corona-Pandemie, wir eine Verdoppelung der problematischen Nutzung von sozialen Medien haben. Das betrifft, wie Sie gesagt haben, fast 1,4 Millionen Kinder und Jugendlichen in Deutschland.
Die Studienmacher fordern von der Politik eine Altersregulierung noch in diesem Sommer. Aber es gibt auch Expertenstimmen, die allein Verbote und Altersgrenzen nicht für ein geeignetes Mittel halten.
Schulen und eben auch die Eltern sollten natürlich dafür Sorge tragen, dass ihre Kinder medienkompetent werden. Das heißt, dass sie Strategien entwickeln. Wie gehe ich mit diesem Gerät um? Wann lege ich es auch zur Seite? Wie gehe ich damit um, dass es offensichtlich sozusagen ein relativ hohes Suchtpotenzial haben kann?
In Köpenick werten sie den Verzicht aufs Smartphone als positive Erfahrung, die auch jetzt, wo die Handys wieder online sind, nachwirkt.
Also ich möchte auf jeden Fall öfter mal rausgehen und mein Handy mal nicht mit in der Tasche haben. Und ich würde auch gern mehr Zeit mit meinen zwei kleineren Brüdern verbringen. Die meinten nämlich auch, dass ich sehr viel freier bin, seit ich mein Handy weggelegt habe.
Von den Lehrern war übrigens niemand bereit, komplett aufs Handy zu verzichten.
Wenn das gelingt, dann gibt's dafür vielleicht den Nobelpreis. Energie gewinnen wie die Sonne. Heißt, Atomkerne verschmelzen und dadurch wird enorme Energie freigesetzt. An dieser Technik der Kernfusion wird seit Jahrzehnten geforscht, auch in Deutschland. Und immer wieder wird sie als die Lösung für eine nachhaltige, unabhängige Energiequelle ins Spiel gebracht. Forschungsministerin Dorothee Bär hat heute mit Firmen aus der Fusionsbranche über einen Fahrplan zum ersten Fusionskraftwerk in Deutschland gesprochen. Angepeilt hat sie das Jahr 2045. Ist das realistisch oder doch eine Illusion? Katharina Wilhelm hat sich im hessischen Biblis auf die Suche nach Antworten gemacht.
Aus alt mach neu? Das alte Atomkraftwerk im hessischen Biblis wurde 2011 abgeschaltet. Der Betreiber RWE hat große Teile schon abgerissen. Doch Physiker Markus Roth sorgt nun dafür, dass Gebäude wie beispielsweise die Reaktorkuppeln erhalten bleiben. Hier will Roth mit seinem Unternehmen Focused Energy den Prototyp eines Kernfusionskraftwerks bauen. Seit Jahrzehnten wird an der Kernfusion geforscht. Jetzt setzt auch der Bundeskanzler darauf,
dass Deutschland den ersten Fusionsreaktor der Welt ans Netz nimmt.
Auch in München oder Greifswald wird an der Fusion gearbeitet. Der Bund will bis 2029 mindestens 2,4 Milliarden Euro investieren. Das Versuchskraftwerk in Biblis soll im Jahr 2037 stehen. Wirtschaftlich werde dieses dann noch nicht sein, aber
wir gehen davon aus, dass Mitte bis Ende der 40er Jahre wir die ersten Kraftwerke ans Netz kriegen, die Strom zu einem Preis produzieren, dass wir keine staatliche Unterstützung mehr brauchen.
Voraussetzung dafür ist, dass das komplizierte Verfahren in großem Maßstab gelingt. Bei der sogenannten Laserkernfusion feuern laserstarke Lichtblitze auf die Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium in einem Vakuum. Bei Temperaturen von 150 Millionen Grad Celsius und enormem Druck verschmelzen sie zu Helium. Dabei wird Energie frei, mit der man Strom produzieren kann. Es müssen allerdings noch technologische Hürden überwunden werden und praktische. Zum Beispiel braucht es spezielles Laserglas. Das könnte die deutsche Firma Schott liefern.
Für unser Kraftwerk müsste die Firma Schott ungefähr 20 Tonnen Laserglas produzieren. Und aktuell würde das bei dem jetzigen Stand ungefähr 10 Jahre dauern.
Dafür müsste mindestens eine neue Fabrik gebaut werden. Roth hofft deswegen auf verbindliche Zusagen der Politik. Kritik kommt vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Wir wissen aus der Atomenergie, dass es sehr, sehr teuer ist. Bei der Kernfusion wird es auch voraussichtlich teurer werden. Es wird aber eine Wette auf die Zukunft sein. Und ob es dann kostengünstiger sein wird, ist komplett offen.
Auch bei der Kernfusion entsteht Atommüll, der aber nur 50 bis 100 Jahre radioaktiv ist. Doch gleichzeitig entsteht mehr Müll als bei der herkömmlichen Atomkraft.
Das ist auch oft nicht erwähnt worden, dass man diese Abschirmwände dieses Reaktors alle Jahre, 2 Jahre oder 10 Jahre auch immer wieder erneuern muss.
Für Physiker und Unternehmer Roth ein beherrschbares Problem. Er setzt darauf, dass die Kernfusion in Deutschland breite Unterstützung findet.
Was heute sonst noch wichtig war, jetzt die Kurznachrichten mit Romy.
Union und SPD haben sich auf ein neues Modell für die private Altersvorsorge geeinigt. Es soll die Riester-Rente ablösen, die vor 24 Jahren eingeführt worden war, aber wegen hoher Gebühren und oft undurchsichtiger Verträge kritisiert wird. Das neue Modell sieht verschiedene Anlagemöglichkeiten vor, bei denen die Abschlusskosten auf höchstens 1% gedeckelt sind. Bis zu bestimmten Einkommensgrenzen gibt es staatliche Zuschüsse. Der Bundeswehrverband sieht einen deutlich größeren Personalbedarf auf die Armee zukommen als das Verteidigungsministerium. Der Verbandsvorsitzende Wüstner sagte, spätestens in 2 Jahren werde man wieder über eine Wehrpflicht diskutieren müssen. Sie war heute vor 15 Jahren ausgesetzt worden. Die Truppenstärke soll nach den Planungen des Ministeriums von jetzt gut 186.000 allein durch Freiwillige bis 2035 auf 260.000 steigen. Der Bundeswehrverband hält aber eine Personalstärke von mehr als 300.000 für nötig, um die Verpflichtungen der NATO zu erfüllen. Bundespräsident Steinmeier hat sich kritisch zum Iran-Krieg geäußert. Aus seiner Sicht sei der von den USA und Israel begonnene Krieg völkerrechtswidrig, sagte Steinmeier bei einem Festakt im Auswärtigen Amt. Er plädierte für mehr Distanz zur Regierung von US-Präsident Trump.
Es gibt wenig Zweifel daran, dass jedenfalls die Begründung, mit einem unmittelbar bevorstehenden Angriff auf die USA nicht trägt, das scheint ja auch in Teilen der amerikanischen Dienste gegenwärtig zu sein.
In Nordrhein-Westfalen hat der erste einer Serie von Atommülltransporten begonnen. Dabei müssen Brennelemente aus dem früheren Versuchsreaktor Jülich ins Zwischenlager Ahaus gebracht werden. Die Umweltorganisation BUND hatte versucht, den Transport gerichtlich verbieten zu lassen, weil die Sicherheit bei Störmaßnahmen Dritter nicht gewährleistet sei. Das wurde aber abgelehnt. In Jülich wird mit einer Mahnwache gegen die Transporte protestiert. Ein halbes Jahr nach einem Brandanschlag auf einen Strommast in Berlin-Adlershof hat die Polizei 4 Verdächtige ermittelt. Dazu wurden heute früh 17 Gebäude, unter anderem in Berlin, Hamburg und Düsseldorf, durchsucht. Festnahmen gab es aber nicht. Die Verdächtigen werden dem linksextremen Spektrum zugeordnet. Bislang sehen die Ermittler keine Verbindung zu dem größeren Anschlag vom Anfang des Jahres, der zu einem mehrtägigen Stromausfall geführt hatte. Der in der Lübecker Bucht gestrandete Buckelwal konnte auch heute nicht aus seiner Lage befreit werden. Am Nachmittag scheiterte eine weitere Rettungsaktion. Helfer hatten versucht, mit einem Saugbagger eine Rinne zu schaffen, damit sich der Wal frei schwimmen kann, allerdings ohne Erfolg. Trotzdem geben Tierschützer die Hoffnung noch nicht auf. Morgen soll ein größerer Bagger eingesetzt werden.
Mit dem Humor und dem darüber lachen, was andere für mega witzig halten, ist das so eine Sache. Nicht alle, die sich Comedian nennen, machen tatsächlich lustige Comedy. Im besten Falle gilt immer der Satz des großen Erzählers Joachim Ringelnatz: Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Einer, der wunderbar ablenken kann, nennt sich Roger G. und sagt zum Supermarkt Kaufhalle. Weil er aus dem Osten kommt und weil nicht alles super ist im Supermarkt, aber eine Kaufhalle immer eine Halle ist, wo man was kaufen kann. Thorsten Reinke war mittendrin im Leben des Rostockers. Der frotzelt auf der Bühne und auf seinem Social-Media-Kanal, der 500.000 Follower hat.
Südstadt Rostock. Rund 6.400 Plattenbauwohnungen prägen den Stadtteil und in einer wohnt Roger G., ein Internet- und Comedy-Star, hier aufgewachsen, regional verbunden und mit 530.000 Followern bei Instagram.
Heute bin ich mit dem NDR unterwegs. Ja, Leute, es gibt nicht nur Jobs, die die Gesellschaft braucht. Ne? Auch diese Leute brauchen Platz. Ne? Ich verdiene ja mein Geld auch mit dem Mist hier. John, was ist dein Teil, den du zu dieser Gesellschaft beiträgst?
Schicke Bilder.
Siehst du, ne? Da merkt ihr schon, da wird es argumentativ schon richtig dünn hinten raus. Nein, schön, dass du da bist.
Ungestört hochladen ist nicht. Der Mann ist der Star in seinem Plattenbauviertel.
Ja klar, komm ran.
Oh, geil.
Ja. Ja, ihr seid ja ein paar süßen Mäuse. Moin. Ja, wir drehen einen Erotikfilm. Den ersten Rostocker Erotikfilm drehen wir heute. Ne? Also ich spiele alle Rollen.
Wollen wir noch ein Foto machen?
Ja klar. Ich mache eins von dir, du machst eins von mir.
Mit Fernsehen drauf?
Ja, stimmt. Komm, ich hab das vergessen.
Ja.
Ich finde, ganz wichtig ist, dass du authentisch bist. Man denkt immer, die Leute sind blöd, aber die wissen ganz genau, ob die jemanden vor sich haben, der eine Rolle spielt, was ja funktionieren kann, wenn du offene Rolle spielst, also wenn du wirklich eine Figur bist auf der Bühne. Aber wenn du als Comedian dich als echt verkaufen willst, fällt, glaube ich, relativ schnell der Vorhang, wenn du nicht wirklich so bist, wie du bist.
Wo genau Roger G. wohnt, bleibt sein Geheimnis. Aber wie er wohnt, das weiß die Social-Media-Gemeinde.
Wir testen heute den Dönerback. Ich werde meinen Ofen nicht genauer zeigen. Der ist so dreckig, dass, wenn ihr den selbst durchs Handy-Display seht, nochmal eure Hepatitis-Impfung überprüfen müsst. Ja, entschuldigt bitte, dass ich nicht so reinlich bin wie ein Reichsbürger. Wenn ihr Menschen wollt, die ihr Leben im Griff haben, geht zu Markus Lanz.
In seinem Plattenbauviertel organisiert er unter anderem mit seiner Frau Comedy im Club. Roger G. ständig unter Strom.
Wenn die wieder Stollen auf meinen Kokain-Teller legen, dreh ich durch. So.
Der Erfolg ist mir schon zu Kopf gestiegen.
Maria kennt ihren Roger seit Schulzeiten. Zwei Kinder haben sie und alle sind ständigen Humorsalven ausgesetzt.
Ich glaube, ich habe einfach dickes Fell mittlerweile. Also mir fällt das gar nicht so auf. Mir fällt es eher auf, wenn es andere sagen, wie fühlst du dich damit, dass ich das dann hinterfrage und mir denke, hä, aber was ist denn? Ich glaube, wir sind beide ganz schön verrückt so.
200 Besucher im Studentenclub, ausverkauftes Haus. Dem Publikum geht es um norddeutschen Humor und Roger G.
Das Regionale ist, dass er ein Rostocker ist, dass er schlagfertig ist, witzig, auch mal ein bisschen drüber.
Wir haben ja, sind bekannt für einen sehr trockenen Humor. Wir holen nicht so weit aus, aber wir treffen gut.
Alleine, dass Roger halt auch komplett durch ganz Deutschland tourt und überall ausverkauft ist, heißt ja eigentlich auch, dass wir das gut können.
Auftritt in 5 Minuten. Der ehemalige Ergotherapeut plötzlich nicht mehr ganz so cool.
5 Minuten Auftritt würde ich immer den hier machen. Also ich weiß nicht, wie Leute so cool sein können. Und dann, es gibt ja Leute, die machen noch ein Mittagsschläfchen eine Sekunde vor dem Auftritt sozusagen. Ne? Also das ist bei mir nicht so.
Er bezeichnet sich selbst als linke Socke, aber Vorsicht.
Ich habe ein paar Freunde aus der autonomen Szene, muss man auch ehrlicherweise sagen, wenn ich bei denen in der Bude bin, ne? Wenn mir da mein Handy runterfallen würde auf deren Teppich, bis iPhone 17 würde ich alles aufgeben, was auf diesen Teppich fällt. Ne? Hundehaare, Graskrumen, irgendwelches obskures Geschlabber. Ne? Das hast du in Reichsbürgerdörfern nicht. Die haben ihn alle im Griff. Ne? Da kannst du vom Boden essen. Nur halt keine Falafel. Ne? So, und ihr Lieben, das war's von meiner Seite. Macht euch einen schönen Abend auf Platte!
Derbe, dreist und doppeldeutig. Roger G., ein Comedian aus Rostock.
Ja, dann hoffen wir mal, dass das Wetter von morgen kein Witz ist. Carsten, wie wird's?
Ich glaube, viele Menschen würden sich hoffen und wünschen, dass es doch ein Witz wäre, denn es wird deutlich kälter. Wir verabschieden uns und müssen uns verabschieden von diesem Vorfrühling, den wir in den letzten Tagen in weiten Teilen Deutschlands erlebt haben. Kurze Temperaturentwicklung. Hier der heutige Tag in Bremen beispielsweise, da ging es noch einmal rauf, trotz der vielen dicken Wolken. Kaum Sonnenschein ging es rauf bis auf 15 Grad. Aber morgen früh, am Ende der Nacht, kommt die Kaltfront. Dahinter fließt immer kältere Luft Richtung Bremen. Und wir sehen, wie die Temperatur immer weiter nach unten geht. Und in der Nacht zum Freitag sogar Richtung 0 Grad. Und am Donnerstag als Höchsttemperatur sind maximal 5 bis 6 Grad möglich und keine 15 Grad mehr. In den Mittelgebirgen können wir sogar einen erneuten Rückfall in Richtung Winterwetter beobachten. Beispiel Schmücke im Thüringer Wald, mehr als 900 Meter hoch. Da sinken die Temperaturen ab morgen auf dem frostigen Bereich. Und erst am Freitag kommen wir vielleicht aus dem Dauerfrost ganz knapp wieder raus. Im Süden Deutschlands dauert es etwas länger, bis die Kaltfront kommt. Also in Bremen morgen früh, auf der Schmücke etwa morgen Mittag, auf der Zugspitze am Alpenrand erst morgen Nachmittag. Dafür ist dieser Temperatursturz sehr markant. Und am Donnerstag, Freitag werden wir Temperaturen von zum Teil minus 17 Grad bekommen. Also extrem kalter Winter, vor allem in den höheren Berglagen. Und das ist sie, die Kaltfront. Hier dieses blaue Regenband. Und das zieht morgen schnell über uns hinweg. Deshalb wird es auch zum Teil stürmisch. Auf den Bergen kann es schwere Sturmböen geben. Und dahinter folgen immer wieder weitere Schauer. Und grün eingefärbt die kalte Luftmasse, die aus dem Norden, und zwar aus der Arktis, kommt. Und hier nochmal en Detail. Der Regen setzt heute Nacht ein in der zweiten Nachthälfte und rutscht dann schnell bis zur Mitte und morgen Vormittag dann auch in den Osten. Am Nachmittag erreicht er den Süden und überall dann dort, wo diese Kaltfront vorbeikommt, kann es diese Sturmböen geben. Dahinter folgen weitere Schauer, zum Teil mit Graupel, mit Schneeregen, mit Blitz und Donner. Ein paar wenige Sonnenstrahlen sind auch dabei. Die Temperaturen heute Morgen oder morgen früh im Süden Bayerns noch mal bis zu minus 1 Grad, sonst deutlich milder. Tagsüber vor der Kaltfront im Südosten 15 bis 17, dahinter nur noch 4 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Der Donnerstag wird ziemlich nasskalt und durchwachsen, der Freitag freundlicher, aber es bleibt kühl mit 5 bis 11 Grad.
müssen wir uns leider warm anziehen. Danke, Carsten Schwanke, fürs Wetter. Und das waren die Tagesthemen. Hier macht gleich Sandra Maischberger mit ihren Gästen weiter.
Und rund um die Uhr finden Sie natürlich auch alles, was wichtig ist, am besten bei tagesschau.de.
Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin und tschüss.
Tschüss.